Hantavirus, Tote auf Kreuzfahrtschiff. Sterbequote bei 35-38%. Patient in Südafrika, weiterhin auf Intensivstation. Das sind die Schlagzeilen, die uns die letzten Tage erreicht haben. Heute im Studio sind Niklas Walder, ich und Simon Schmidt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und teilt das Video.
Simon, was ist da genau passiert? Um was geht's da?
Anfang April ist so ein Kreuzfahrtschiff, das hat den Namen Hondius, auch der taucht immer wieder auf in den Schlagzeilen. Dieses Kreuzfahrtschiff ist so in Südargentinien losgefahren. Und nach einiger Zeit gab es dann eben dort so einen Ausbruch an Hantaviren. Genauer gesagt Andes-Viren, also das ist auch irgendwie, muss man nochmal ein bisschen unterscheiden. Und zum jetzigen Zeitpunkt, also die Aufnahme ist am 13. Mai, gibt es insgesamt 9 bestätigte Infektionen auf diesem Schiff. 3 Personen sind sogar im Rahmen dieses Ausbruchs gestorben. Und darunter ist zum Beispiel auch eine Person aus Deutschland. Deswegen hat es bei uns wahrscheinlich auch besondere Schlagzeilen gegeben. Und das Schiff ist mittlerweile aber in Teneriffa evakuiert worden. Und es werden mögliche Infektionen von Kontaktpersonen oder so etwas untersucht.
Von da kommt auch diese Sterbequote, von der Sie reden.
Jetzt genau, in diesem Fall eben. Genau,
9 Personen und 3 davon sind verstorben.
Ja, genau. Also bei 8 sind gesichert infiziert oder haben eine hohe Wahrscheinlichkeit und bei einer weiß man es nicht ganz genau. Das heißt, man kommt ungefähr bei 35 bis 40% Sterbequote raus. Genau, was recht hoch ist. Und vielleicht ist deswegen auch gerade dieses Thema so aufgenommen worden. Und natürlich erinnert es auch an etwas. Virus, Infektionen, das hatten wir auch schon mal vor einigen Jahren.
Und dann auch gleich die Fotos mit diesen eingepackten Menschen, die genau. In Teneriffa dastehen, die Leute in Empfang nehmen.
Ja, mit Masken, mit Sicherheitsabstand genau, und was auch immer. Ja. Wir wollen über dieses Thema berichten, einfach weil es wichtig ist, das irgendwie einordnen zu können, weil es in den Medien so präsent ist. Natürlich sind wir keine medizinischen Experten oder biologischen Experten oder politische Experten in dem Sinne. Wir wollen einfach kurz mal schauen, was ist denn eigentlich dieses Virus und ja, wie kann man damit umgehen? Einerseits mit den Schlagzeilen, andererseits, was ist eine angemessene Reaktion auch auf diese Nachrichtenerstattung und was wir da mitbekommen.
Und was wir auch nicht, ich glaube, was auch nicht Sinn macht, gerade weil ja so viele Emotionen von der Pandemie wieder zurückkehren oder irgendwie aufkommen angesichts dieses Viruses, was wir auch nicht machen, ist da irgendwie Stellungen beziehen, sagen, das wäre die richtige, also so hätte man sich verhalten müssen, so wäre es richtig gewesen für den Staat, für die Weltgesundheitsorganisation oder so hätte man mit den Maßnahmen der Impfung umgehen wollen. Da wollen wir gar nicht unbedingt ein normatives Urteil treffen, sondern ich finde eher interessant, was das Hantavirus jetzt auslöst und vielleicht eher, dass wir deskriptiv ein bisschen darüber reden, auf einer gesellschaftlichen Ebene, wie reagiert man darauf und was sind die Reaktionen und was sagen sie uns vielleicht auch irgendwie über das, was uns als Gesellschaft gerade bewegt? Also, dass wir da nicht, dass wir nicht unbedingt Stellung beziehen wollen und uns in eines dieser Lager begeben wollen, sondern ein bisschen darüber nachdenken, anhand dieses Viruses ein bisschen uns und der Bevölkerung auf den Puls fühlen.
Genau. Also vielleicht erstmal grundsätzlich, was ist überhaupt dieses Hantavirus? Es ist benannt nach einem Fluss in Südkorea. Also scheinbar, damit hat es irgendwas zu tun. Es ist aber, keine Angst, nicht wieder irgendwie ein Virus aus Asien grundsätzlich, sondern eben jetzt hier aus Südamerika. Und es ist eigentlich ein Sammelbegriff, also für eine Virusfamilie. Es gibt auch Hantaviren bei uns in Europa. Deswegen spezifiziert man das teilweise als Andes-Virus, weil es dieser besondere Hantavirus ist, der in dieser Region vorkommt. Die Herkunft der Ansteckung jetzt in diesem Fall ist unklar. Wahrscheinlich ist es während einer Reise der Todesopfer durch Südamerika passiert. Weil man steckt sich nämlich an, indem man Kontakt hat mit den Ausscheidungen von Ratten oder Mäusen, also Nagetieren. Die Ansteckungsgefahr ist eigentlich am größten, zum Beispiel, wenn man einen von Ratten befallenes Gebäude ausräumt oder so etwas, man sich anstecken. Ja. Das heißt auch, dass die meisten Fälle in ländlichen Gebieten sind, wo halt eben Nagetiere vorkommen. Und es gibt eben auch eine wichtige Unterscheidung zwischen Europa und Südamerika. Also europäische Hantaviren haben überwiegend milde Verläufe und es gibt keine dokumentierten Mensch-zu-Mensch-Übertragungen. von den südamerikanischen Viren, aber genau, die sind in seltenen Fällen und bei engem Kontakt gibt es da, kann es eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung geben. Sie ist unwahrscheinlich, aber möglich.
Aber das nicht heißt, so wie Grippe oder irgendwas, was so genau. Influenza-Viren, die man einfach über die Luft oder so einfängt oder irgendwie.
Ja, genau. Es ist eine ganz andere Art von Virus. Auch das ist was man wieder aufgreift. Virus ist eben nicht gleich Virus, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so klingt. Genau. Und ich glaube, deswegen kann man grundsätzlich schon mal erstmal sagen, das Risiko für die Allgemeinbevölkerung in der EU ist sehr, sehr, sehr gering. Das sagt auch das Europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten, das sagt auch die WHO. Und ich glaube, das ist grundsätzlich mal eine Baseline, die irgendwie wichtig ist, im Blick zu haben. Da eben die Mensch-zu-Mensch-Übertragung nur unter ganz, ganz gewissen Bedingungen passieren kann, eben enger Kontakt und lang andauernder und häufiger Kontakt. Und das Problem ist aber, dass es eine hohe Sterblichkeitsrate hat, also eben, wie wir gehört haben, an die 40%. Und auch die ist aber vor allem bei älteren Menschen. Also auch die Personen, die jetzt daran gestorben sind, das Durchschnittsalter auf dem Schiff war über 60, über 65, glaube ich sogar. Also wie wir das auch von anderen Krankheiten können, ist die Gefahr halt höher bei Menschen, die Begleitkrankheiten haben und generell ein schwächeres Immunsystem. Und deswegen, das fand ich dann auch gut, nachdem es diesen ersten Schlagzeilenaufbruch gab, Virenausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff, gab es schon ein paar Tage später neue Schlagzeilen, wo es dann eben auch hieß, das RKI sagt, keine Pandemiegefahr durch Hantavirus.
Mhm. Aber die Anfangsschlagzeilen waren schon ein bisschen reißerisch. Oder reißerisch ist vielleicht das Falsche. Aber
man hat gemerkt, also wahrscheinlich hat man gemerkt, man stößt mit so einer Art von Berichterstattung auf was an, was Leute anspricht, was Leute interessiert.
Auch. Ja, genau. Ja.
Wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es natürlich ein bisschen ironisch. Das sind jetzt hier 9 Leute, die angesteckt sind von etwas. Natürlich ein seltener Fall, aber trotzdem, wenn wir uns anschauen, was für Viren im täglichen Leben um uns rum sind, Influenza zum Beispiel, ne? Auch die fordert jährlich hunderte Opfer, auch
das
Todesopfer.
Aber
und darüber wird kaum Bericht erstattet oder es springt irgendwie nicht so an.
Das stimmt, aber natürlich, es ist ein... Für viele haben wahrscheinlich noch nicht viel vom Hantavirus gehört.
Ja.
Mir war der vorhin auch nicht bekannt. Und dann hört man von diesem Virus und irgendwo fängt er ja klein an. Und dann werden sofort Erinnerungen wach an quasi das Frühjahr 2020. Irgendwo, das ist weit weg und betrifft uns nicht. Und plötzlich, es ist doch ein bisschen näher, erster Patient in der Schweiz und so.
Ja.
Also ich denke, das sind quasi diese Gefühle, die ja da auch wach werden, das bis stimmt. man zur Einsicht kommt und bis da wirklich Entwarnung gegeben wird. Auch ein Jürg Utzinger, ein Schweizer Professor für Epidemiologie, hat gesagt, die Pandemiegefahr ist eigentlich sehr gering, bis 0% ist eigentlich kaum möglich mit dieser Krankheit. Und trotzdem hat die WHO sehr strikt reagiert und wirklich markiert, dass sie das wahrnehmen, dass sie das wichtig finden, dass sie hier wirklich intervenieren und sicherstellen, dass sich das nicht ausbreiten kann.
Genau, und eben durch eine Isolation oder sowas jetzt von diesen wenigen Betroffenen kann man das auch recht schnell wieder eindämmen, nach dem, was ich gelesen habe.
Mhm.
Genau. Aber was ich noch interessant fand, das Hantavirus ist jetzt auch nichts Neues. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt im April plötzlich aufgetaucht oder sowas, sondern es gibt hier eben auch einen Artikel zum Beispiel von der Tagesschau aus dem Jahr 2009, wo es schon heißt, Hantavirus und Malaria zum Beispiel auf dem Vormarsch. Also das Virus ist, glaube ich, schon seit den 90er Jahren bekannt. Eben in verschiedenen Ausführungen gibt es das. Und insofern ist man da besser darauf vorbereitet, als es jetzt bei Covid der Fall war.
Was sich auch
viel leichter ausgebreitet hat.
Voll.
Aber die Angst in der Bevölkerung ist schon auch grundsätzlich da. Deswegen sind diese Schlagzeilen von, es kann nicht zu einer neuen Pandemie kommen oder es ist sehr unwahrscheinlich, die waren schon auch wichtig, um dafür Beruhigung zu sorgen. Weil da ist in uns noch so eine Unsicherheit, ein Schrecken der Nachwirkungen der Corona-Zeit. genau.
Also ich finde wirklich gerade diesen Punkt sehr interessant, weil es den Eindruck vermittelt, dass man dass diese ganze Sache mit Corona noch nicht ganz aufgearbeitet ist.
Hm.
Ich habe mir das gestern auch bei der Vorbereitung noch ein bisschen überlegt. Ich versuche es in einem Bild zu erklären. Man könnte vielleicht sagen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in unseren Staaten oder in unseren Gesellschaften, könnte man sich irgendwie wie ein Tuch oder ein Gewebe vorstellen. Also nicht so, dass ich jetzt wegen unseren vergangenen beiden Podcast-Folgen immer von Tuch oder Stoff reden will, aber es hilft in diesem Zusammenhang. Stellt man sich den gesellschaftlichen Zusammenhalt irgendwie als ein Tuch vor und so eine Pandemie ist ein bisschen wie so ein, wie soll ich sagen, ein Materialstresstest. Es gibt diese Werkstoffprüfungen, die, wenn man irgendeinen Werkstoff hat, der wird auf Festigkeit und Haltbarkeit geprüft, mhm, und zwar unter extremen Bedingungen. Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, mechanische Belastung oder so. Und ich habe das Gefühl, für die Gesellschaft ist gerade so ein Extremfall, wie das die Corona-Pandemie vor jetzt über 6 Jahren war, und dann dauerte das ja irgendwie 2, 2,5 Jahre, war genau für diesen Zusammenhalt so ein, wie soll ich sagen, ein eine Werkstoffprüfung. Da wurde quasi, wie soll ich sagen, die Zusammengehörigkeit von einer Gesellschaft geprüft. Halten wir in dieser Extremsituation zusammen? Und ich fand es dann interessant, oder ich glaube, das sind die Nachwirkungen, die wir noch sehen und wahrnehmen, dass man merkt, dass das irgendwie, dass dieses Gefüge auch fragil ist, mhm, in gewisser Weise. Oder dass man auch gemerkt hat, wie sich diese Gräben auftun, wie sich daran irgendwie auch irgendwelche Falllinien zeigen, was so die ganz wichtigen Werte von bestimmten Gesellschaftsgruppen sind. Ja. Und dass man bereit ist, bis zu extremen Statements oder extremen Maßnahmen zu ergreifen, um irgendwie diesen Werten gerecht zu werden. Mhm. Also es gibt Leute, die schlagen sich voll auf die Seite vom Staat und sagen, es ist wichtig, gehorsam zu sein. Andere merkt man, es ist irgendwie meine individuelle Freiheit, die viel, viel wichtiger ist, die dann sehr maßnahmekritisch waren. Bei anderen merkt man wirklich, wie wichtig die Gesundheit ist, dass das da wirklich eine echte Angst da war oder da ist, sofort, das könnte etwas machen mit mir, ich könnte sterben und ich will hier ganz sicher sein, ich will unbedingt diese Impfung, ich will den Kontakt mit anderen meiden. Und einfach wie quasi diese verschiedenen Positionierungen, wie soll ich sagen, Schneisen durch irgendwie die Gesellschaft gezogen haben, und man merkt, wie wenig es braucht, und die kommen irgendwie noch zurück. Die sind irgendwie noch da, die sind auf der affektiven Ebene, nur leicht unter der Oberfläche. Und es braucht so einen kleinen Hantavirus und sofort merkt man ein bisschen, sind diese Spannungen oder diese, wieder zurück.
Ich glaube, das ist auch das richtige Stichwort, eben so eine affektive Polarisierung, die es gibt. So, mhm, ja, eben eine emotionale Ablehnung auch Andersdenkender, weil es an Themen plötzlich ging in dieser Zeit, die viel mit meinem alltäglichen Leben zu tun hatten. Also sonst, man kann ja oft über Sachen diskutieren, die am Weltgeschehen irgendwie wichtig sind oder sowas, aber am eigenen Alltag ändert sich selten etwas. Und in dem Fall war das eben schon so. Und dann gab es vielleicht Betroffene und Bekannte, die betroffen waren und vielleicht auch in einer Gefährdungsgruppe waren. Und dann gab es Leute, die wegen Maßnahmen in Arbeitslosigkeit oder sowas gerutscht sind. Also auch berechtigte Anliegen, die, weil man halt gesellschaftlich oder weltweit eigentlich teilweise ähnlich damit umgehen musste, unfassbar krasse Folgen haben konnten für Einzelpersonen, die dann durchs Raster durchgefallen sind.
Mhm. Die Pandemie hat uns damals auch ein bisschen von einer Illusion beraubt, dass irgendwie alle Probleme vor unserer Haustür oder ein bisschen weiter weg von unserer Haustür Stopp machen. Mhm. Dass der Krieg weit weg ist und alles. Und plötzlich merkt man, nee, da kommt ein kommt etwas und das macht nicht. Also es stellt unsere Selbstverständlichkeiten völlig in Frage. Mhm. Trifft die ganze Gesellschaft und es ändert viel. Und quasi diese Illusion, wir hätten alles im Griff. Es gibt nichts, was wir nicht irgendwie handeln könnten, als Land, als Gesellschaft, als internationale Gemeinschaft. Die ist halt einfach, die ist wirklich zerbrochen, auch an diesem Virus ein bisschen, denke ich. Und hat dann auch hat darauf hingewiesen, dass wir halt nicht alles in den Händen haben, dass nicht alles einfach kontrollierbar ist.
Wobei, ich habe jetzt auch wieder was gelesen. Eine gute Schlagzeile ruft auch immer Verschwörungstheorien hervor. Davon bin ich überzeugt.
Ja.
Weil auch diesmal gibt es wieder eine Verschwörungstheorie, was hinter diesem Hunter-Virus steckt. Und zwar soll nämlich das Wort Hunter im Hebräischen Chanta oder so etwas, so wie Betrug bedeuten. Und deswegen soll eine Verschwörung von jüdischen Elitegruppen oder so etwas dahinter stecken. Das gibt es wirklich. Was natürlich, also erstens, das ist absoluter Humbug, also ich weiß nicht, woher Leute auf sowas kommen. Und es stimmt natürlich auch grundsätzlich auch mal semantisch so nicht, weil Chanta überhaupt nichts bedeutet. Das ist, wenn dann, ein Rechtschreibfehler von Charta, und auch das heißt nicht Betrug, sondern sowas, mehr sowas wie Unsinn oder Gelaber.
So, ja, okay.
Also irgendwie wird hier aus abstrusen Sachen wieder versucht, eine Verschwörung herzuziehen. Genau, finde ich einerseits lustig, andererseits auch bedenklich, weil das wieder zu so einer Art Antisemitismus im Hintergrund da ja, offenlegt. Mhm. Ja. Aber genau, nur am Rande.
Vielleicht zum Schluss, in der Schweiz hat es noch, das ist ein kleinerer Fall, aber der hat auch ein bisschen Wellen geschlagen. Das ging auch nochmal, führt uns nochmal ein bisschen zurück zur Frage, inwiefern oder wie wir die Pandemie verarbeitet haben. Weil Patrick Fischer, der Trainer der schweizerischen Eishockey-Nationalmannschaft, der wurde vor einigen Wochen quasi fristlos entlassen. Es steht bei uns in der Schweiz gerade die Heim-WM-Weltmeisterschaft im Eishockey an. Und die Idee war, er ist seit über 10 Jahren Trainer, oder war seit über 10 Jahren Trainer, und er sollte quasi noch diese Heim-WM trainieren, quasi Trainer sein, und dann würde er zurücktreten. Aber dann hat er in einer Reportage quasi auf die WM hin beim Mittagessen mit Reportern geredet und hat irgendetwas erwähnt, dass er für etwas verurteilt wurde vor einiger Zeit.
Okay.
Er hat es beiläufig erwähnt und das war scheinbar nicht publik und auch der Eishockey-Verband wusste das nicht. Und die Journalisten machten dann eine Recherche und fanden heraus, dass er damals, das war 2022, während der Pandemie an die Olympischen Spiele in Peking gereist ist mit einem gefälschten Zertifikat. Mhm. Ich glaube, ein Impfzertifikat wahrscheinlich, das er gefälscht hat. Mhm. Und er wurde auch wegen Urkundenfälschung verurteilt, aber das blieb irgendwie im Kleinen und wurde nicht publik. Und die Medien haben das dann vor einigen Wochen veröffentlicht. Und dann gingen die Debatten natürlich los. War das gerechtfertigt, dass er das gemacht hat oder nicht? Einige Spieler stellten sich auf die Seite vom Trainer, andere nicht. Er wurde aber fristlos entlassen. Aber das Spannende ist auch wieder, wie das aufgenommen wurde, wie die Leute darauf reagiert haben. Mhm. Weil es wieder... Weil diese Falllinien gleich wieder nach vorne gekommen sind, weil gesagt, ja, Patrick Fischer hat richtig gehandelt, weil dieser Zwang war ja so unmöglich, dem muss man sich widersetzen, das ist quasi ein Kavaliersdelikt. Wenn der Staat quasi übergriffig wird, dann ist doch die Pflicht, dass wir uns dem nicht einfach aussetzen, nicht einfach knechten lassen in dem Sinne vom Staat. Und andere sagen, nein, das geht gar nicht, das ist kein Kavaliersdelikt. Es ist Urkundenfälschung, es ist nicht einfach. Aber auch hier wieder.
Sehr spannend, dass so eine kleine Aussage, die also schon mehrere Jahre her ist und dann ja irgendwie aus Versehen vielleicht im Interview durchrutscht, sowas dann auslöst, so eine Debatte wieder. Ne?
Und es ist natürlich dumm und unglücklich für seine Karriere, ist es jetzt natürlich schade, weil es wäre schön gewesen, hätte er das noch machen können. Aber interessant ist, ein Freund von uns, Markus Fankhauser, hat in einer kurzen Kolumne auf das reagiert und ich finde, er bringt es eigentlich noch schön zu Wort. Wie er da quasi ein bisschen uns auf den Puls fühlt und sagt, dieser Schock der Pandemie sitzt uns irgendwie immer noch in den Knochen. Mhm. Er sagt, mit diesem, wir können das Duell zwischen dem Team Hart durchgreifen und dem Team Nachsicht im Fall von Patrick Fischer mitverfolgen. Und ein Umstand wird dabei augenscheinlich. Zu welchem Team man sich hingezogen fühlt, wird maßgeblich, wenn auch nicht ausschließlich, dadurch bestimmt, wie man sich zur längst verdrängt geglaubten Covid-Zertifikat-Politik positioniert. Unabhängig davon, wie man dieses hochemotionale Kapitel unserer jüngsten Geschichte rückblickend beurteilt, und dieses Fass will ich hier gar nicht aufmachen, kann man doch anerkennen, dass viele Wunden nicht verheilt sind. Die alten, verhärteten Konfliktlinien brechen erneut und mit voller Wucht wieder auf. Die Vorwürfe, Schuldzuweisungen und Diffamierungen von damals sind mit einem Schlag zurück. Dies müsste uns ein Warnzeichen sein. Es sollte uns ermahnen, einmal innezuhalten, hinzuschauen, und nicht mehr weiter so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. Die Covid-Zeit muss aufgearbeitet werden. Und dann sagt er es, der Zusammenhalt in unserem Land steht auf dem Spiel. Ich fand es einen spannenden Gedanken, das zu überlegen, dass wie diese mediale Berichterstattung und auch wie die Leute darauf reagieren, auf diese Ereignisse, dass wir so ein bisschen so Seismographen sind, ein bisschen anzeigen, hey,
Was stehen wir auf sicherem Grund?
Ja, genau. Und was wackelt hier vielleicht ein bisschen auch unter der Oberfläche, wo wir das gar nicht immer merken?
Mhm. Ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt damit um? Also wenn das gerade sowas auslöst auch wieder und man hat wieder das Gefühl, es gibt Bedrohungen, nicht nur von unserer persönlichen Sicherheit, sondern von der gesellschaftlichen Sicherheit, aber auch von Freiheiten. Das ist ja das eine, ne? so Ängste, die da wach werden, auf beiden Seiten. Ne? Einerseits Ängste um die Gesundheit, entweder die persönliche oder die von Verwandten, Beteiligten. Das sind die einen Ängste. Oder andererseits Ängste, wo es um meine Freiheiten geht oder Sorgen für die Zukunft, wenn der Staat in solche Sachen eingreifen darf. auf beiden Seiten Ängste. Und ich glaube, also aus einer christlichen Perspektive ist Angst nie ein guter Motivator. Mhm. Das heißt, das ist schon mal was Erstes, wo man sich bewusst machen sollte. Löst es jetzt in mir Ängste aus? Ich glaube, dann muss man da nochmal hinschauen. Da ist irgendetwas noch nicht ganz verarbeitet. Und was bestimmt eigentlich wirklich mein Leben? Ist es diese Angst davor, ja, vor Bedrohung oder zu kurz zu kommen? Oder vertraue ich, dass auch das irgendwie gehalten ist dann in Gottes Händen? Mhm. Und dann kann man diskutieren über die fachlichen Fragen. Ich glaube, diese Baseline ist schon mal grundsätzlich wichtig.
Ich würde dir da voll beipflichten. Ich glaube es auch. Und ich finde es interessant, weil es noch zur Oberfläche bringt, was so die höchsten Werte oder die wichtigsten, wenn man in kultischer Sprache das jetzt sagt, was sind die großen Götter unserer Zeit oder von uns als Gesellschaft. Ich hoffe, dass wir hier als Kirche und als Gläubige irgendwie eine Entspanntheit kultivieren können und irgendwie auch eine Entspanntheit in den Diskurs einbringen können. Gerade weil wir sagen, im Letzten sehen wir uns nicht so bedroht, dass wir Angst haben müssten. Wie du es quasi gesagt hast. Und ich glaube, das fände ich eine schöne Position, auch hier diese Dialoge und diese Gespräche zu führen und zu fördern. Aber auch vielleicht ein bisschen darauf hinweisen, dass wir merken, welche sind diese mächtigen Werte oder diese unpersönlichen Gottheiten, die da ein bisschen die Macht ausüben in unserer Zeit.
Ja, und ich glaube, dann, wenn es um so Debatten geht und wieder Gräben ausgehoben werden oder Lager sich bilden und es dann zu neuen Kämpfen kommt, ist, glaube ich, auch, also das ist für mich einfach eine Grundüberzeugung des Christentums. Erstens, dass jemand nicht einfach der Feind ist, nur weil er anderer Meinung ist. Und zweitens, selbst wenn er zum Feind wird, also wenn es wirklich auch etwas mit Auseinandersetzung zu tun hat, bin ich immer noch dazu gerufen, meinen Feind zu lieben. Und dann wird es ein bisschen dann kommt der Test, sage ich mal so. Also wie weit sind wir da? Wie weit bin ich in diesem Bereich? Auf was für eine, ja, mit was für einem Ton, mit was für Unterstellungen auch kann ich diskutieren? Oder zwänge ich jetzt jemanden vielleicht auch nur in einen Graben, in eine Schachtel, in eine Kiste hinein, damit ich gewisse Argumente wieder habe, um die Person auseinanderzunehmen? Mhm. Ich glaube auch, da gibt es eine Diskussionskultur, die christlich gefärbt ist.
Ja, genau. Wahrscheinlich, also ganz klar, eine richtige Meinung jetzt auf medizinischer oder politischer Ebene gibt es wahrscheinlich gar nicht. Also das ist jetzt, oder wäre ich vorsichtig, könnte ich nicht formulieren, weiß ich nicht, sagen, das ist jetzt die christliche Position zur Impfpflicht oder so. Aber irgendwie diesen Blick zu halten, wie suche der Staat Bestes, das Wohl der anderen auch zu suchen und im Blick zu haben und sich hier irgendwie so auch zu verhalten und so zu bewegen gesellschaftlich. Mhm. Zum Wohl der anderen irgendwie auch, mit dem Blick auf die anderen.
Ja, also wir sehen, dass so kleine Nachrichten über den Hunter-Virus oder das Hunter-Virus können einiges wieder auslösen, aber auch zeigen, wo wir als Gesellschaft stehen, was für Dinge vielleicht noch nicht ganz verarbeitet sind und wo es darum geht, nochmal genau hinzuschauen auch, wie gehe ich damit um. Genau, in dem Sinne hält uns sowas auch an, nachzudenken und nochmal zu diskutieren, auch ins Gebet zu gehen.
Und so auch die Frage in die Runde quasi. Habt ihr das überhaupt mitgekriegt mit dem Hunter-Virus? Wie habt ihr darauf reagiert? Gibt es bei euch auch diese affektive Ebene? Merkt ihr plötzlich, in diesem Lager bin ich und daher komme ich? Schreibt es uns in die Kommentare und wir sehen uns nächste Woche.